SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Margareta Holzreiter. Schön, dass Sie dabei sind. Also ich finde es super, wenn Essen verschwendet wird. Haben Sie das schon mal jemanden sagen hören? Ich auch nicht. Es scheint ein Thema zu sein, bei dem sich zur Abwechslung mal alle in der Gesellschaft einig sind. Was essbar ist, sollte nicht in der Tonne enden. Aber trotz aller Einigkeit landen in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr im Müll. Im Koalitionsvertrag unserer brandneuen Bundesregierung steht:
Lebensmittelverschwendung bekämpfen wir auf allen Ebenen und unterstützen gemeinnützige Organisationen wie die Tafeln.
Wie diese Bekämpfung aussehen könnte und wo wir besonders viel einsparen könnten, das erklärt Dr. Ramona Weinrich von der Universität Hohenheim. Außerdem schaue ich an einem Ort in Stuttgart vorbei, an dem jeden Tag Lebensmittel gerettet werden. Und auch sonst geht's heute in Global viel um das Thema Essen. Meiner Meinung nach befinden wir uns gerade in der allerbesten Zeit des Jahres. Lange Tage, aber noch keine heißen Nächte, noch nicht so viele Stechmücken und Wespen, aber schon deutsche Erdbeeren. Meine Kollegin Sabine Schütze ist unsere Ernährungsexpertin. Sie hat mir vor der Sendung alles zu der Beere erklärt, die ja eigentlich eine Nuss ist. Sabine, ich freue mich immer, wenn es endlich regionale Erdbeeren gibt. Nicht nur, weil es klimafreundlicher ist, sondern auch, weil ich einfach finde, dass die besser schmecken. Aber ist das wirklich so oder rede ich mir das ein?
Deutsche Erdbeeren können tatsächlich besser schmecken als Importware. Und zwar, weil Erdbeeren sehr schnell an Aroma verlieren. Einheimische Erdbeeren werden innerhalb von 1-2 Tagen verkauft und oft auch gegessen. Importware dagegen ist erstmal mehrere Tage lang auf dem LKW unterwegs, bevor sie im Laden landet. Das geht zulasten des Geschmacks. Und weil einheimische Erdbeeren eben keine langen, ruckeligen Transportwege nötig haben, bauen die Erdbeerproduzenten hierzulande manchmal sogar andere, weichere Sorten an, die eben auch aromatischer sind.
Wie ist das denn bei Erdbeeren mit Sorten überhaupt? Bei Äpfeln hat ja, glaube ich, jeder so seine Lieblingssorten. Bei Erdbeeren würde mir da jetzt kein einziger Name einfallen. Gibt es da nicht so richtig trennbare Sorten?
Doch, die Mieze Schindler zum Beispiel. Das ist eine sehr aromatische Erdbeere, die allerdings kaum noch angebaut wird, weil sie klein und zart ist und damit nicht für den Supermarkt geeignet. Schade, ist aber so. Erdbeersorten werden nach der Zeit ihrer Reife unterteilt. Clary heißt eine typisch frühreife Sorte, die ideal für den Tunnelanbau ist. Dann folgt die auch noch frühe Lambada. Sonata und El Santa sind Hauptsorten im Freiland. Einige Erdbeersorten schmecken prima, wenn sie auf mineralischem Boden wachsen, andere bevorzugen sandigen Boden. In der Direktvermarktung gibt es manchmal weichere, aromatische Sorten, die sich nicht für den Supermarkt eignen. Also die Sortenvielfalt bei Erdbeeren ist enorm und alle paar Jahre gibt es auch noch neue Züchtungen. Das ist nicht wie beim Apfel, wo es die gleichen Sorten über Jahrzehnte hinweg gibt.
Und was mir im Vergleich zu anderen Obstsorten auch schon aufgefallen ist, der Bioanteil ist recht gering, oder? Heißt das im Umkehrschluss, Erdbeeren sind immer gespritzt?
Fast, nur etwa 2% der Erdbeeren sind Bio-Erdbeeren, eben weil sie so anfällig sind und weil der Ertrag ökologisch angebauter Erdbeeren deutlich geringer ist. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sind auf Erdbeeren normal. Untersuchungen zeigen, dass nur die Bio-Erdbeeren zuverlässig keine Rückstände aufweisen. Aber immerhin sind Grenzwertüberschreitungen bei den konventionell angebauten Erdbeeren sehr selten, sodass wir uns die Früchte jetzt zur Saison einfach nur schmecken lassen können.
Bei Erdbeeren lohnt es sich also nicht nur fürs Klima, ein bisschen mehr zu bezahlen und sie dafür aus regionalem Anbau zu bekommen, sagt Sabine Schütze. Manchmal sind die Preise für Lebensmittel aber auch nicht so wirklich nachvollziehbar. Häufig ist ein Apfel zum Beispiel teurer als ein kleiner Schokoriegel. Und ist ja logisch, dass Menschen sich zum Mittagessen eher eine Currywurst holen, wenn ein klimafreundliches Gericht mit ordentlich viel Gemüse gefühlt das Doppelte kostet. Warum sich das zukünftig unbedingt ändern muss, weiß meine Kollegin Sabine Stöhr. Sie hat sich mit der neuen Studie die versteckten Kosten der Ernährung des Forums für ökologisch-soziale Marktwirtschaft auseinandergesetzt.
Viele von uns essen zu viel Fleisch und zu viel Zucker und Fett. Das war der Hintergrund für die aktuelle Studie, sagt Beate Richter vom Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft.
Vor allem in Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen ist die Fehlernährung weit verbreitet. Dabei werden gesunde, frische und gering verarbeitete pflanzliche Nahrungsmittel oft unzureichend zu sich genommen. Diese Ernährungsweise verursacht Kosten, die die größtenteils von uns allen getragen werden und nicht in den Lebensmittelpreisen abgedeckt sind.
Rund 50 Milliarden Euro, in etwa so hoch wie der Etat für Verteidigung, kosten jedes Jahr die versteckten Folgeschäden dieser Ernährung, heißt es in der Studie. Allein die Folgen für die Umwelt durch die Fleischerzeugung schlagen mit etwa 21 Milliarden Euro zu Buche, verursacht zum Beispiel durch Treibhausgasemissionen von Nutztieren. Dazu kommen Gesundheitsprobleme wie Entzündungsprozesse durch zu viel Fleisch- und Zuckerkonsum. Diese Kosten müssen deutlicher gemacht werden, so die Forderung vom Umweltverband Greenpeace, der die Studie in Auftrag gegeben hat. Weil wir bei Lebensmitteln meist nur auf den Preis schauen, statt auf die Folgen. Die sind jedoch gravierend, erklärt Barbara Bitzer, Sprecherin des Wissenschaftsbündnisses Deutsche Allianz für nicht übertragbare Krankheiten.
Etwa 20% dieser vorzeitigen Todesfälle wären vermeidbar, wenn wir entsprechende Präventionsmaßnahmen in Deutschland hätten. Also wenn wir ein Umfeld hätten, was es allen Menschen leichter macht, sich gesund zu ernähren und mehr zu bewegen.
Das fängt schon bei Kindern an, erklärt sie. Die sollen nicht durch ungesunde Lebensmittelwerbung verführt werden. Und gesundes Essen sollen sie schon in Kitas und Schulen verbindlich erleben können. Andere Länder zeigen bereits, dass lenkende Eingriffe möglich sind. Großbritannien macht es vor mit Steuern auf Süßgetränke.
Deutschland hingegen hat auf freiwillige Maßnahmen gesetzt. Diese Strategie ist krachend gescheitert. In den Jahren 2015 bis 2021 konnte der Zuckergehalt in gesüßten Getränken lediglich um 2% gesenkt werden. In Großbritannien waren es im Schnitt 30%.
In Chile gibt es Warnhinweise auf Verpackungen, wenn das Produkt zu viel Zucker oder Salz enthält. In Deutschland dagegen vermisst das Bündnis aus Umwelt- und Gesundheitsverbänden, das die Studie mit vorstellte, vergleichbare Ambitionen im neuen Koalitionsvertrag. Matthias Lambrecht von Greenpeace kritisiert, es sei verrückt, dass wir Steuergeld einsetzen, um ein nicht nachhaltiges System zu stützen.
6 Milliarden Euro jedes Jahr fließen aus der gemeinsamen Agrarpolitik der EU in die Landwirtschaft in Deutschland. Für 5 Milliarden zahlen wir als Mehrwertsteuersubvention dafür, dass tierische Lebensmittel, Milch- und Fleischprodukte subventioniert werden mit der ermäßigten Mehrwertsteuer.
Stattdessen wirbt er dafür, gesunde Lebensmittel von der Steuer ganz zu befreien. Beim Umdenken geht es nicht um Verbote, betont Lambrecht, und darum Verantwortung zu den Verbrauchern zu schieben. Die Verbände rufen dazu Politik und Unternehmen in die Pflicht, die allen ein gutes und erschwingliches Angebot machen können.
Dazu gehören Verbraucherpreise, die Anreize bieten, gesunde, umwelt- und klimaverträglich erzeugte Lebensmittel einzukaufen, statt dass die Verbraucherinnen mit Billigangeboten in die Supermärkte gelockt werden und ihnen die Warenkosten verschwiegen werden.
Die tragen sonst weiter die Wirtschaft, Sozialversicherungen und die Steuerzahlenden.
Ja, und umso wichtiger ist es deshalb, dass wir Lebensmittel, in deren Herstellung besonders viele Ressourcen und Energien fließen, nicht einfach wegwerfen, sondern wirklich essen. Ein Ort, an dem Lebensmittel vor der Tonne gerettet werden, ist das Café Raupe Immersatt in Stuttgart. Jeden Tag liefern Ehrenamtliche der Initiative Foodsharing dort Lebensmittel ab, die sonst im Müll gelandet wären. Wer im Café zu Gast ist, darf sich kostenlos an den Lebensmitteln bedienen. Ich habe es mir vor Ort angeschaut und mich mit Teammitglied Katrin Scherer getroffen. Auf den ersten Blick wirkt die Raupe Immersatt wie ein gewöhnliches modernes Café. Barista-Kaffeemaschine, zusammengewürfelte Möbel und ein paar Zimmerpflanzen. Der Unterschied? An einer Wand gibt es verschiedene kleine Schrankfächer und einen großen Kühlschrank, Fair Tyler genannt, also fair wie gerecht. Katrin Scherer zeigt durch die Glasscheiben auf die große Schüssel mit frischem Spinat.
Der ist jetzt schon ein bisschen labbrig. Ein bisschen muss man vielleicht auch aussortieren, aber man kann ihn auf jeden Fall noch gut retten. Oder zum Beispiel in der Quiche verbacken oder so, ne?
Der Spinat wurde im Bioladen um die Ecke nicht verkauft und durfte deshalb von Ehrenamtlichen abgeholt und in die Raupe gebracht werden. Da wird die Haltbarkeit dann nochmal überprüft.
Bevor alles bei uns in den Verteiler wandert, checken wir die Lebensmittel noch einmal durch und richten sie dann eben schön an, sodass die Gäste Lust haben zuzugreifen.
Das machen sie besonders gerne bei den Backwaren.
Dann haben wir hier zum Beispiel noch ein paar Kuchenstücke. Die sind von der Bäckerei gestern Abend und wir richten das dann eben hier auf Tellern an. Besteck liegt auch bereit.
Katrin Scherer glaubt, dass die Initiative Foodsharing, mit der die Raupe Immersatt zusammenarbeitet, nicht nur Lebensmittel rettet, sondern auch viel dazu beigetragen hat, Lebensmittelverschwendung in Deutschland sichtbar zu machen. Und trotzdem, laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen werden etwa ein Drittel aller weltweit erzeugten Lebensmittel nicht gegessen, weil sie entlang der Produktionskette verloren gehen oder im Müll enden. Die Agrarökonomin Dr. Ramona Weinrich forscht an der Universität Hohenheim zum Thema Verbraucherverhalten in der Bioökonomie und befasst sich dabei auch mit Lebensmittelverschwendung. Nach meinem Besuch im Foodsharing-Café habe ich mit ihr gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Weinrich, einmal kurz und knapp, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was zählt denn überhaupt zu Lebensmittelverschwendung?
Also ganz grundsätzlich sollen wir vielleicht erstmal unterscheiden, Lebensmittelverluste ist das, was unabsichtlich passiert, bevor das Lebensmittel überhaupt den Konsumenten erreicht, sprich auf dem Acker oder während der Verarbeitung oder beim Transport. Während wir unter Lebensmittelverschwendung dann wirklich das verstehen, was dann während des Konsums passiert, also im Privathaushalten oder eben auch in der Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel.
Ja, laut dem Thünen-Institut stammen ja mehr als die Hälfte aller Lebensmittelabfälle aus Privathaushalten. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft spricht von 76 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Das sind aber ja auch Abfälle wie Kaffeesatz und Orangenschalen, richtig?
Genau. Wir sehen ja mal eine relativ große Zahl. Das wird aber statistisch so gemessen, dass auch Bananenschalen, Nussschalen, Eierschalen mitzählen in die Statistik rein. Das heißt, solange die Statistik so ist, wie sie im Moment aufgenommen wird, kommen wir da auch nie auf null runter. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
Ja, das im Hinterkopf zu behalten, ist auf jeden Fall wichtig. Und trotzdem werfen wir ja fast alle hin und wieder Lebensmittel weg, obwohl wir gar keine Lebensmittel verschwenden möchten. Woran liegt das?
Also das ist relativ gut erforscht. Wir unterscheiden in drei verschiedene Ebenen. Das ist einmal die individuelle Ebene, also wie wichtig ist mir Umwelt, aber auch bestimmte Werte, die mir wichtig sind, aber auch eine bestimmte wahrgenommene Kontrolle. Also sprich, bringt das jetzt überhaupt was, wenn ich was mache, oder habe ich das Gefühl, das bringt nichts, weil alle anderen strengen sich ja auch nicht genug an. Dann haben wir natürlich die Haushaltsebene, sprich, je größer der Haushalt ist, ist es vielleicht manchmal schlechter planbar, oder wenn ich einen kleineren Haushalt habe, muss aber manchmal eben größere Packungen kaufen, weil es die kleiner nicht gibt, kann ich vielleicht auch nicht immer alles verwerten. Und dann haben wir nochmal sogenannte externe Level. Das ist zum Beispiel eben dann der Lebensmitteleinzelhandel, was ich eben gesagt habe, dass bestimmte Verpackungsgrößen vorgegeben sind. Das sind aber auch soziale Normen und Werte, die wir als Gesellschaft teilen. Und natürlich auch regulatorische Vorgaben, die von der Ernährungspolitik vorgegeben werden.
Ja, Politik ist ein gutes Stichwort. Unsere brandneue Regierung schreibt ja im Koalitionsvertrag, dass sie gemeinnützige Organisationen wie die Tafel unterstützen wird. Davon würden sicher auch Foodsharing und Konzepte wie die Raupe Immersat profitieren. Denken Sie, das ist der richtige Weg, um Lebensmittelverschwendung zu verringern?
Also die Tafeln und auch Foodsharing ist ja dafür da, dass Überschuss, der da ist, gut aufgeteilt wird. Und das kann sich ja auch vor allem nochmal auch sensibilisieren dafür, wie wichtig das Thema ist. Aber es ist ja in letzter Zeit auch viel diskutiert worden, dass die Tafeln ja aber nicht dafür zuständig sind, eine Grundversorgung abzudecken und zu leisten, sondern dass es eine Ergänzung sein kann. Aber das, was in den Privathaushalten übrig ist, das kann ich ja auch gar nicht an die Tafel abgeben. Das geht ja nicht. Also sprich, das hebt sich nicht auf.
Jetzt schreiben ja Union und SPD im Koalitionsvertrag auch noch, dass sie Lebensmittelverschwendung auf allen Ebenen bekämpfen werden. Was denken Sie, was wäre da ein guter Ansatz für diese Bekämpfung?
Also es ist ja schon in den letzten Jahren sehr viel passiert. Was sicher nochmal ein ganz großer Hebel ist, wo wir noch Luft nach oben haben, ist die Gemeinschaftsverpflegung. Sie gehen ja in die Cafeteria oder in die Mensa oder in die Kantine. Und da wird ja nicht geguckt oder gefragt, wie großen Hunger haben Sie denn heute, sondern jeder kriegt die gleiche Portion. Und da gibt es auch schon gute Ansätze, da zu schauen, wie man das nochmal verändern kann. Da ist sicher noch Luft nach oben.
Okay, und inwiefern kann die Politik da jetzt beeinflussen, was meine Kantine zum Beispiel zum Mittagessen anbietet?
Naja, es ist ja erstmal wichtig, wenn wir da noch nicht genug drüber wissen, erstmal Forschung zu leisten, das heißt Forschungsprojekte zu fördern. Und in den Forschungsprojekten werden ja auch immer politische Empfehlungen abgeleitet. Also es ist ja sinnvoller, erst zu schauen, wir haben jetzt folgende drei Ideen, welche funktioniert dann am besten? Ja, zum Beispiel sollen wir standardisierte Größen vorgeben, aber zum Beispiel drei verschiedene Portionsgrößen. Wäre es sinnvoll, da auch eine Preisreduktion dann mit reinzunehmen? Sollten vielleicht alle Gerichte nach Gewicht abgerechnet werden? Also es gibt sicher unterschiedliche Maßnahmen, aber das muss man erstmal ausprobieren, was funktioniert denn überhaupt gut in der Praxis, bevor man was umstellt und dann plötzlich merkt, es funktioniert gar nicht.
Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit Verbraucherverhalten und auch Nachhaltigkeit. Gibt es da noch einen Aspekt, der Ihnen besonders am Herzen liegt?
Also was ja auf Privathaushaltsebene, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, im Moment landen 40% dieser nicht essbaren Abfälle, aber auch der Dinge, die wir nicht mehr essen wollen oder können, weil sie schimmelig sind oder warum auch immer, 40% landen im Restmüll. Und das ist, also wir forschen auch zur Mülltrennung. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, wo ich glaube, es auch noch zunehmen wird, weil das ist ja eine Ressource. Ja, wir können das ja wiederverwenden, das können wir wieder zu Dünger verarbeiten und wieder auf den Acker zurückbringen, dass wir da nochmal sauberer trennen. Alles, was an Lebensmittelabfällen anfällt, gehört in die Biotonne.
Sagt die Juniorprofessorin Dr. Ramona Weinrich von der Uni Hohenheim. Vielen Dank für das Gespräch. Dass weniger Lebensmittel im Müll landen sollten, ist übrigens nicht das einzige Thema, bei dem wir uns als Gesellschaft eigentlich ziemlich einig sind. Die klare Mehrheit aller Menschen weltweit wünscht sich von ihrer Regierung mehr Klimaschutz. Laut aktuellen Studien gilt das für bis zu 89% der Weltbevölkerung. Gleichzeitig zeigen viele dieser Studien aber auch, viele von uns glauben, dass die anderen weniger Klimaschutz wollen als wir selbst. In der Psychologie nennt man dieses Phänomen pluralistische Ignoranz. Judith Kösters hat sich die Forschung dazu genauer angeschaut und ausprobiert, ob sich das auch im Kleinen beobachten lässt. Bei einer Mini-Umfrage im Park.
Würden Sie der Aussage zustimmen, die Regierung sollte mehr tun, um die Erderwärmung zu bekämpfen?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Absolutes Ja.
Ja.
Spontanumfrage im Hutpark in Frankfurt am Main. Mehr Klimaschutz? Die ersten 5 PassantInnen gefragt, 5-mal Ja. Nächste Frage. Wären Sie bereit, jeden Monat 1% Ihres Einkommens herzugeben für den Kampf gegen die Klimaerwärmung? Da zögern die 5 Zufallsbefragten teils etwas länger, dann sagen 4 von 5, ja, sie würden 1% ihres Einkommens hergeben für den Klimaschutz. Peter André, Verhaltensökonom an der Frankfurter Goethe-Uni, ist über dieses klare Pro-Klimaschutzergebnis nicht überrascht. Zusammen mit Wissenschaftlern von der Uni Bonn und der Frankfurt School of Finance hat er diese Fragen nicht 5 Menschen im Park, sondern knapp 130.000 Menschen in 125 Ländern stellen lassen. Die Ergebnisse sind repräsentativ und wissenschaftlich gesichert. Die Studie dazu wurde 2024 in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht.
In Deutschland geben 68% der Befragten an, 1% ihres Einkommens bereit zu sein, beizusteuern gegen den Klimawandel. 86% finden, dass die Regierung in Deutschland mehr gegen den Klimawandel tun sollte. Damit sind wir in Deutschland sehr nah an den globalen Mittelwerten.
Global gilt, 89% der Menschen wünschen sich von ihrer Regierung mehr Klimaschutz. 69% wären nach eigenen Angaben bereit, dafür 1% ihres Einkommens beizusteuern. Bei Frage 3 wird es allerdings richtig spannend, nämlich, was glauben Sie, wie viele der anderen, also von 100 Ihrer Mitmenschen, wären bereit, 1% ihres Einkommens für den Klimaschutz herzugeben?
Wahrscheinlich ein sehr, sehr geringer Prozentsatz.
Ich denke mal, da bleiben noch so 30 übrig von 100.
Ich würde sagen 40, 50.
30%?
So um die 40.
Auch hier sehr nah dran. Von den Befragten in der Studie waren 69% selbst bereit, etwas beizusteuern, aber dieselben Befragten trauten das im Schnitt nur 43% aller Menschen zu. Wir unterschätzen also systematisch die erklärte Bereitschaft unserer Mitmenschen zum Klimaschutz. Die Psychologie hat sogar einen Namen für dieses Phänomen: pluralistische Ignoranz. Eine Mehrheit denkt, dass sie in der Minderheit ist. Aber wie kommt das zustande?
Was wir hören und sehen, ist, dass wir beim Klimaschutz faktisch zurückliegen. Und da liegt der Trugschluss nahe, dass das Thema anderen weniger wichtig ist als uns.
Die großen Hebel im Klimaschutz hat die Politik. Wer da ein falsches Bild zeichnet und Klima vor allem zum persönlichen Moralthema macht, sorgt nur für mehr Klimafrust statt für mehr Bereitschaft zum Klimaschutz.
Besteige im Morgengrauen einen Vulkankegel und fange eine Wolke. Das klingt ein bisschen wie ein Auftrag in einem Märchen oder einer Heldengeschichte. In Frankreich gibt es aber eine echte Forschungsgruppe, die genau das regelmäßig macht. Friederike Hofmann war bei einem Versuch in der Auvergne dabei und hat festgestellt, Wolkenfangen ist gar nicht so einfach.
Der Vulkankegel Puy de Dôme in der Auvergne im schönsten Sonnenschein. Was die Wanderer, die zum Gipfel aufbrechen, freut, ist für Laurent de Guillaume und Pierre Amato kein so guter Start in den Tag.
Das Observatorium ist gerade gar nicht in Wolken gehüllt, aber ich hoffe, dass die, die da oder da um den Puy de Dôme herum sind, später über den Gipfel ziehen.
Der Mikrobiologe und der Atmosphärenchemiker arbeiten an einem besonderen Forschungsprojekt. Der Gipfel in der Auvergne ist der einzige Ort auf der Welt, wo seit 25 Jahren systematisch Wolken untersucht werden. Laurent und Pierre beziehen mit ihrem Equipment die Forschungsstation. Der Himmel ist immerhin etwas bedeckt. Sie tragen eine gut 70 cm lange, unscheinbar wirkende Metallkiste auf das Dach des Observatoriums.
Das ist ein Wolkenstaubsauger. Damit können wir, wenn er gegen den Wind ausgerichtet ist, die Wassertropfen in der Wolke in das System einsaugen.
Per Knopfdruck aktiviert Laurent den Sauger. Die Wolken ziehen über den Gipfel, genau auf der richtigen Höhe.
Da sind Tropfen. Die Wolke tropft in unser Glas.
Dann ändert sich das Wetter. Die nötigen Wolken sind wieder weg. Genau das ist das Problem. Wolken sind extrem schwer zu erforschen, da sie sich ständig verändern. Und obwohl sie das Klima beeinflussen, gibt es immer noch viele Fragen, wie und in welcher Form sie sich bilden und wann es genau zu Niederschlägen kommt.
In der Atmosphäre gibt es manche Wolken, die kühlen und manche halten eher Wärme. In den heutigen Klimaprognosen stellen Wolken noch einen großen Unsicherheitsfaktor dar.
Ein paar Kilometer entfernt, an der Universität Clermont. Unter einer Art Dunstabzugshaube hantiert Mikrobiologe Pierre mit einem Stäbchen in einer Petrischale. Er untersucht eine Wolke, die sie vor einiger Zeit gefangen haben.
Je mehr wir verstehen, was an chemischen und biologischen Stoffen in einer Wolke ist, desto besser können wir verstehen, was ihre Ausbreitung beeinflusst und wann es Niederschläge gibt.
Und da ist man gerade erst am Anfang. In den letzten Jahren hat man überhaupt erst herausgefunden, dass Wolken unterschiedliche Partikel und Organismen enthalten, von denen sie beeinflusst werden. Und ein Bakterium ist besonders wirkungsvoll. Pierre tropft eine Lösung mit einer Pipette in destilliertes Wasser in einer Flasche. Das Wasser verwandelt sich in wenigen Sekunden zu Eis und das, obwohl das Wasser gar nicht kalt genug dafür ist.
Unter Laborbedingungen mit einer künstlichen Wolke führt dieses Bakterium dazu, dass es Niederschläge gibt. Ist das Bakterium nicht da, passiert das nicht.
Anders als im Labor ist es in der Natur deutlich komplizierter. Dass man zum Beispiel durch so etwas gezielt Wolken zum Regnen bringt, davon ist man weit entfernt. Aber hier am Puy de Dôme legt man die Grundlagen dafür, dass man Wolken in Zukunft besser vorhersagen und dadurch Klimaprognosen aussagekräftiger machen kann.
Und wir bleiben in Frankreich, allerdings über 400 Kilometer weiter nördlich. In einem kleinen Ort namens Brel schafft es ein Start-up, aus giftigem Müll Kleidung herzustellen. Caroline Düller war dort und hat sich angeschaut, wie das funktionieren kann.
Sie sind gelb, giftig und gefährlicher Müll. Julien Pack beobachtet den Fluss aus Kippenstummeln, die auf dem Fließband entlangrollen. Er ist der Gründer von Xiaomigo, ein Start-up, das aus Zigaretten neue Rohstoffe macht. Die Idee, den giftigen Müll zu nutzen, hatte Julien vor rund 5 Jahren als Student. Am Anfang ging es mir einfach um das Recycling der Fasern, die Dämmstoffen ähneln. Während der Arbeit am Projekt wurde mir klar, wie giftig die Stoffe im Inneren sind. Da kam mir die Idee zur Entgiftung. Heute hat Julien rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sein Unternehmen sammelt landesweit in Kommunen und bei Firmen Zigarettenstummel ein, um sie dann zu entgiften und zu recyceln. Julien und seine Kollegen nutzen dafür ein spezielles Verfahren. Ohne Wasser und ohne giftige Lösungsmittel, sondern mit sogenanntem überkritischen CO2. Durch Wärme und Druck wird das CO2 in einen Zustand zwischen Gas und Flüssigkeit gebracht. So werde das CO2 zu einer Art Schadstoffmagnet, erklärt Amélie Welter. Sie ist Projektingenieurin bei Xiaomigo. Das CO2 durchdringt die Zigarettenstummel und bindet dabei die giftigen Substanzen in den Fasern. Danach trennen wir diese Substanzen wieder vom CO2 und die Schadstoffe landen hier im Becher. Es ist das erste Verfahren, das die Kippen umweltschonend aufbereitet. Nach rund einer Stunde holt Amélie rund 150.000 Zigarettenstummel aus der Maschine, gepresst zu einem riesigen Zylinder. Übrig bleiben saubere Fasern statt giftigem Müll. Diese Fasern hier, das ist reines Zelluloseacetat, das man zur Isolierung von Häusern nutzen kann. Wir machen daraus Futter für Jacken und sogar Laptoptaschen. Die Kippen werden zu einem sauberen, geruchsneutralen Material. Aus den Kippen wird am Ende Couture oder genauer Isoliermaterial für Daunenjacken. Die Jacken kosten zwischen 150 und 180 Euro. Der Verkauf bringt aber weniger ein, als die Entgiftung der Zigaretten kostet. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Service für Unternehmen und Kommunen, die Zigaretten einzusammeln und aufzubereiten. Julien will in Frankreich bald 300 Tonnen Zigarettenkippen pro Jahr recyceln. Und wenn möglich, auch in anderen Ländern aktiv werden, zum Beispiel in Deutschland.
Dann liegen vielleicht bald auch hier weniger Zigarettenstummel herum. Und damit endet Global für heute. Ich bin Margareta Holzreiter. Danke fürs Zuhören.